Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Deutschland ist in Gefahr, aber nicht durch Flüchtlingswellen, Flüchtlingskrise oder Flüchtlingskriminalität, sondern durch die Talkshows, die diese konkreten Worte benutzen, um immer wieder über ein eigentlich komplexes, facettenreiches Thema zu sprechen und so die gesellschaftliche Stimmung vergiften und nach rechts verschieben.
So zumindest Vorwurf und Kritik, der sich Journalismus im Allgemeinen und das Format Talkshow im Speziellen ausgesetzt sieht. Oder anders formuliert, machen Talkshows gerade Rassismus und Islambashing abendfernsehtauglich zum Mainstream-Diskurs? Philipp Banse hat den aktuellen Stand der Diskussion für uns zusammengefasst.
Nicht zu leugnen ist, junge Männer, geflohen aus Krieg und archaischen Gesellschaften, machen vielen Menschen Angst.
Türken und Araber seien nun mal schwerer zu integrieren als andere. Ist das so?
Können solche Flüchtlinge überhaupt integriert werden? Wie unsicher wird Deutschland dadurch wirklich?
Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Islamdebatte. Wo endet die Toleranz?
Talkshows der letzten Tage haben eine schon länger währende Debatte neu angeheizt. Jazzen die öffentlich-rechtlichen TV-Debatten Themen wie Flüchtlinge und Migration unangemessen hoch und befeuern sie damit die Angstagenda der AfD?
Ich persönlich halte diese ganze Debatte für ein Symptom des medialen Aberglaubens.
Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen.
Man spricht ein einzelnes Genre, eine einzelne Gattung, ein einzelnes Format, nämlich die Talkshow, gleichsam schuldig. Man tut so, als gäbe es eine Art Allmacht des Fernsehens. Und das in Zeiten digital vernetzter, hochnervöser Kommunikation.
Dennoch fällt die Ballung bestimmter Themen in den Talkshows auf. Unter anderem die Entwicklerin Sandra Wiegard und der Twitter-User @paperleaks haben diese Woche noch einmal ausgewertet. Wie oft werden in den großen vier Talkshows Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Hart aber fair und Anne Will bestimmte Themen behandelt? Herauskam, dass die Shows in den letzten 3,5 Jahren über kein anderes Thema so oft debattierten wie über Flüchtlinge und Migration. Die TV-Redaktion verteidigen sich mit dem Argument, sie bildeten nur ab, was in Deutschland diskutiert werde. Die Publizistin Caroline Inke will das nicht gelten lassen und verlangt in der Süddeutschen Zeitung von den Redaktionen, es sich nicht zu leicht zu machen.
Als Journalistinnen und Journalisten wählen wir aus. Wir schenken den einen Aufmerksamkeit und den anderen nicht. Wir erzeugen oder korrigieren Asymmetrien der Sichtbarkeit. Wir bilden nicht einfach ab. Wir entscheiden mit darüber, was als Abbild, was als typisch gilt und was nicht. Wir erzeugen absichtlich oder unabsichtlich Verknüpfungen von Kollektiven mit Eigenschaften. Welche Bilder zu Ikonen werden, welche Praktiken als gewöhnlich, welche als ungewöhnlich wahrgenommen, welche Ängste aufgewertet und welche belächelt werden. Das gestalten wir mit.
Die eine Frage ist also, was in den Talkshows thematisiert wird. Der Historiker Per Leo, Co-Autor des Buchs Mit Rechten reden, plädierte dafür, die Themen der Populisten aufzunehmen.
Die Öffnung muss den Themen gelten.
Um eines klarzustellen, beide Themen, Flüchtlinge bei Plasberg und der Islam bei Maischberger, sind es wert, diskutiert zu werden.
Schreibt auch Caroline Gasteiger in der Süddeutschen Zeitung. Aber
Talkshows können beeinflussen, was Leute denken und sollten aus diesem Grund sorgsam mit der Wahl von Thema und Titel sein.
Entscheidender als das, was diskutiert wird, sei das, wie darüber diskutiert wird, erklärt der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje. Im Fall der Sendungstitel von Plasberg laute die Assoziationskette Flüchtlinge, Integrationsunvermögen, Unsicherheit. Das, so der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, sei die entscheidende Debatte.
Wie wollen wir miteinander reden? Wie wollen wir miteinander streiten.
Per Leo, der Historiker und Analyst populistischer Diskussionsmuster, wirbt dafür, emotionale Themen zwar anzugehen, aber mit den richtigen Bildern und Schlagworten.
Die Vorbereitung müsste tatsächlich zum Beispiel der Verwendung bestimmter Begriffe gelten, die ja oft sich auch einschleichen. Das sind ja Prozesse, die sich eben nicht von heute auf morgen ereignen, sondern einen langen Vorlauf haben. Die eigene Sprache ist ja immer etwas, was zu großen Teilen unwillkürlich benutzt wird. Da zum Beispiel kritisch der eigenen Sprache gegenüber zu sein, da könnte man tatsächlich auch in der Vorbereitung investieren.
Prägen uns Talkshows rassistisch? Zumindest müssen wir mal darüber reden. Und zwar darüber, wie momentan in diesen Talkshows, aber auch im Journalismus allgemein, Worte verwendet werden, um Themen zu beschreiben, aber auch, wie diese Themen gesetzt werden.
Wir haben darüber mit der Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling gesprochen, die sich damit beschäftigt, wie schon einzelne Worte die Wahrnehmung auf ein bestimmtes Thema durch sogenanntes Framing verändern können, was das mit Hörern, Lesern, Zuschauern macht und wo der Journalismus Verantwortung übernehmen sollte.
Deutsche Talkshows haben in letzter Zeit Titel getragen wie Die Islamdebatte, wo endet die Toleranz? So hieß eine Sendung von Maischberger, die nach der Hulbeck-Verfilmung Unterwerfung kam.
Oder aber Flüchtlinge und Kriminalität, die Diskussion, wie letztens bei Hart aber fair. Wir wollten von Elisabeth Wehling als erstes wissen, was Formulierungen, Themensetzung und darin enthaltene Kontextualisierung wie diese Art für Auswirkungen haben.
In den Titeln steckt natürlich wahnsinnig viel, oftmals suggestiv mit drin. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wenn wir einen Titel haben, wie gefährlich ist der Islam wirklich? Dann wird was damit gemacht? Es wird das Konzept von Gefahr mit dem Konzept des Islam automatisch verbunden. Und der Mensch, und so ist das leider mit dem Gehirn, der Mensch funktioniert nicht so, dass er das als Frage verarbeitet und das Gehirn sagt, gut, ich weiß nicht, ob die beiden zusammenhängen, ich vermerke mir mal, innerlich ist eine Frage. Sondern das Gehirn nimmt beide Konzepte direkt nebeneinander wahr und speichert es ab als zusammenhängend.
Es klang kurz an, es geht also hier nicht nur, und darüber sprechen wir gleich noch ausführlich, über den Inhalt, also das, wie man das Thema gestaltet, sondern auch durchaus, also ob man es überhaupt setzt und wie oft man es setzt.
Ganz genau, natürlich. Das ist ja, also in der Forschung nennt sich das Issue Defining Frame, also Frames, Deutungsrahmen, soziale Rahmen, die man schafft, die definieren, über welche Issues, also über welche Themen wir debattieren. Und solche themendefinierenden Frames, also dieses Setzen von Themen, die auf einmal dann für uns alle wahnsinnig wichtig werden und immer der große Aufmacher und so weiter und so fort, das treibt die Gehirne in eine bestimmte Richtung und das ist redaktionelles, politisches Handeln und das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf unser demokratisches Miteinander.
Vielleicht können wir noch einen Schritt zurücktreten und versuchen einmal genau, wenn das überhaupt geht, zu erklären, was ist eigentlich ein Frame, was ist Framing? Kann man das genau definieren?
Frame ist ja aus dem Englischen, bedeutet Rahmen. Und Framing in der Kognitionsforschung bedeutet Deutungsrahmen, die in unserem Gehirn residieren. Also, wir begreifen die Welt nur, weil wir sogenannte Frames im Kopf haben. Diese Frames organisieren unser Weltwissen. Und wenn ich Ihnen ein Wort sage, dann wird ein Frame aktiviert und nur aufgrund dessen wissen Sie, was ich sage. Wenn ich zu Ihnen sage Banane, dann wird ein Frame aktiviert, der damit zu tun hat, was Sie alles wissen über Bananen. Der Geruch, der Geschmack, die Farbe, die Form und so weiter und so fort. Und zwar wird es so aktiviert, dass selbst Ihre prototypischen Handlungen, die Sie mit einer Banane vollziehen, also sozusagen die Banane in die Hand nehmen, die Banane schälen, in die Banane reinbeißen, selbst diese prototypischen Handlungen werden vom Gehirn simuliert, mitaktiviert, um dem Wort eine Bedeutung zu geben. Und das ist ein zentraler Punkt beim Framing. Alles, was Sie sagen und was das Gehirn versteht über ein Frame, involviert physische Simulationsmuster von Geschmack, von Gerüchen, von Farben, aber natürlich auch von Emotionen. Und da wird es in der politischen Debatte dann natürlich hochspannend.
Wenn ich als Journalist jetzt also weiß, was Framing bedeutet, welche Mechanismen auch dahinter stehen und was ich also damit dementsprechend auch bei meinem Zuschauer, meiner Zuhörerin, dem Rezipienten auslösen kann, inwiefern sollte ich das bei den Formulierungen meiner Themensetzungen, der Überschriften, der Texte und so weiter oder eben auch bei der Auswahl der Talkshow-Gäste berücksichtigen?
Naja, die Frage, ich glaube eigentlich, dass man da noch zwei Schritte zurückgehen muss und zunächst mal feststellen muss, dass tatsächlich oftmals Redaktionen, Journalisten, aber auch einfach Mitbürgern, Mitbürgerinnen und auch Politikern gar nicht bewusst ist, in welchen Deutungsrahmen sie sich sprachlich eigentlich bewegen. Zum Beispiel, ich bin mir gar nicht sicher, dass eine Redaktion, die entscheidet, dass man jetzt mal den Titel machen könnte, dürfen wir noch Negerkuss sagen, sich darüber bewusst ist, dass wir empirisch in der Kognitionsforschung seit Jahren wissen, dass das Wort, das N-Wort, das dort inkludiert ist, unmittelbar zu abwertendem, marginalisierendem Verhalten führt bei Probanden. Das heißt, wenn man sich da mehr Klarheit verschafft, wenn man sich die Mühe macht, wirklich mal reinzugehen in die Forschung, zu sagen, okay, die und die Dinge müssen nicht debattiert werden, weil wir sie wissen, dann kann man sich vielleicht daran machen, das Wissen darüber in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich sag mal, hinter der Empirie hinterherhinkend Dinge zu einem großen Talkshow-Thema zu machen, die man so eigentlich gar nicht mehr debattieren sollte, weil wir eben wissen, was die Antwort ist. Das ist so eine Geschichte, da liegt eigentlich das Problem. Und ja, wie Sie es auch sagen, das zweite Problem ist natürlich, welchen Titel gebe ich der Talkshow? So. Und eines kann man sich dabei merken. Wann immer man Konzepte aufgreift und mit einem Fragezeichen versieht, denkt das Gehirn nicht das Fragezeichen, sondern das Gehirn denkt die inhaltliche Aussage. Wenn ich sage, Haben wir in Deutschland zu viele Geflüchtete? Fragezeichen. Dann denkt und merkt sich das Gehirn, in Deutschland zu viele Geflüchtete. Das Fragezeichen ist Nebenmusik, da passiert nicht viel, das merkt man sich nicht neuronal. Und das ist eben das Vertrackte daran. Und dass das, was man oftmals als Frage in den Raum stellen will, eigentlich für das Gehirn neuronal eine Aussage ist. Sich vernetzt, sich stärkt im Denken und damit zunehmend zum kollektiven Denkmuster wird.
Jetzt ausgehend davon, was sie ganz am Anfang gesagt hat, könnte man ja vermuten, diese Fragen werden vielleicht in dieser Art und Weise nicht formuliert, weil es da ein inhaltliches Interesse daran gibt, sondern weil sie auf die maximale Quote gehen, also die maximale Provokation letztendlich. Mhm. Ausgehend von dem, was sie jetzt gesagt haben, könnte man denken, na gut, es wäre vielleicht besser für uns als Gesellschaft, dass man diese Titel sachlicher oder rationaler oder zumindest mit Reflexionspotenzial versieht. Aber geht das überhaupt oder ist es nicht automatisch so, ausgewogener Titel gleich spricht mich gar nicht an im Sinne von einer Erregung?
Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass wir provokante Talkshow-Titel immer aus der Provokation eines eher, sage ich mal, rechtspopulistischen Lagers heraus dieser Tage, beziehungsweise dieser Jahre, muss man mittlerweile ja schon sagen, formuliert, sondern man kann sie auch mal provokativ aus anderen Weltsichten heraus formulieren, zum Beispiel, dass der Talkshow-Titel »Dürfen wir noch Negerkuss sagen?« kann auch heißen »Dürfen wir über Sprache hassen?« Ja, also einfach, um es mal plastisch zu machen. Das heißt, Themen provokant aufzumachen, ja, das wird immer Teil des Journalismus sein. Das wäre auch völlig illusorisch, meines Erachtens, das wegzudenken, rauszuredigieren. Aber muss ich immer provokant und interessant und zugespitzt formulieren aus einer Weltsicht, die ja immer noch eine Minorität darstellt in unserer deutschen Debatte, was sich an den Wahlen dann, also in der Debatte vielleicht nicht, aber im Wahlverhalten. So, und da liegt doch eigentlich der Hund begraben aus meiner Sicht.
Kann man sich denn dieser Wirkung als Einzelperson überhaupt entziehen? Und wenn man das noch größer denken würde, kann das überhaupt also auch kollektiv funktionieren? Also zu sagen, eine ganze Gesellschaft stellt sich bestimmten Frames entgegen und dann sozusagen hebeln wir deren Wirkung langfristig aus?
Jedwedes politische Denken findet innerhalb von Frames statt. Wenn Sie ein möglichst offenes, faires, streitbares, aber faires, demokratisches Miteinander haben wollen, wenn die Menschen möglichst viel wirkliche Gedankenfreiheit haben sollen, dann muss eine Debatte so gestaltet sein, dass jeder seine jeweilige ideologisch-moralische Interpretation der Faktenlage offen auf den Tisch legt. Und das geht nur über Sprache, über kognitiv transparente Sprache. Bedeutet, ich mache es auf einen ganz kleinen Nenner, bedeutet, wenn ich denke, dass Steuern eine Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber bedeuten, dann spreche ich von der Steuerverantwortung. Wenn ich denke, dass Steuern Menschen an der Leistung hindern, dann spreche ich von der Steuerlast. Das ist mal im ganz Kleinen aufgemacht ein Beispiel dafür, wie man zunehmend ideologisch-moralische Transparenz schaffen kann, wo die Leute dann sagen können, Mensch, ich habe hier unterschiedliche Konzepte sprachlich, damit durchdringe ich auch zunehmend die unterschiedlichen gedanklichen politischen Konzepte und kann mich dann freier entscheiden in der Wahl, in der Diskussion, was ich sagen und ergo denken will. Und dieser Tage, das muss ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, haben wir alle von links nach rechts und durch die Medien hindurch einen Duktus, nachdem wir sagen Steuerlast, Steuerlast, Steuerlast und bewegen uns damit in einem einseitigen, ideologisch einseitigen Framing der Frage Steuer.
Das heißt, es gibt so einen viel zitierten Tweet der Hart aber fair Redaktion, wo sie sagen, naja, wir stellen ja das nur so dar, wie die Menschen es wirklich sehen. Könnte man also daraus jetzt ziehen, dass man sagt, also die Aufgabe von Journalismus ist es, transparent zu framen oder Framing transparent zu machen?
Ich will mal ein Beispiel rausgreifen, einfach weil es so deutlich macht, dass auch in dieser Sendung, von der gesagt wurde, wir framen nicht, Framing durch die Bank weg stattfand. Es ging unter anderem darum, dass viele Geflüchtete, deren Asylverfahren negativ beschieden wird, in sozusagen Revision gehen, nochmal die Entscheidung anklagen und davon 12% immerhin Erfolg haben. Aufgemacht an einem Zitat, in diesem Falle einem Zitat aus der CSU, das so in die Richtung ging von wegen Asylsabotage. Ne? Die gehen jetzt vor Gericht und die klagen Asylsabotage. Dann machte die Sendung einen Cut und ging in das Segment Fakt ist. Dann wurde das Ganze unterlegt mit Bildern. Und welches Bild wurde genutzt, um die Geflüchteten darzustellen, bildlich, die sich darum bemühen, dass ihr Verfahren nochmal neu aufgemacht wird? Es wurde ein Bild genutzt von einem Angeklagten in einem Gerichtssaal, der sich ein Heft vor die vor die Augen, vors Gesicht hält, um nicht erkannt zu werden. Das heißt, es wurde über Bildsprache ein Frame aktiviert von einem Angeklagten, der vor Gericht steht, aufgrund einer Straftat, die gewissermaßen so schlimm ist, dass er anonym bleiben will. Das wurde als Bild verwendet. Das ist Framing. Das ist Framing und diese redaktionelle Entscheidung, bildredaktionell in dem Fall, zu sagen, dieses Bild nehmen wir, wenn wir darüber sprechen, dass Asylbescheide nochmal in Frage gestellt werden, das ist Framing. Und da hat sich die Redaktion natürlich unmittelbar selbst widerlegt. Alleine mit diesem kleinen Moment lässt sich das gut verdeutlichen, ja.
Nun kann man ja auch nicht framen. Also man gibt immer mit dem, wie man einen Titel wählt, welches Bild man aussucht, auch irgendwie eine Stoßrichtung, eine Gedankenrichtung zumindest erstmal vor. Wie kann oder mit dem Wissen dazu überhaupt Ausgewogenheit aussehen? Was wäre Ihre Hausaufgabe vielleicht für Journalisten?
Mehrere. Zum einen tatsächlich die Frames, die vorherrschen, zu thematisieren. Also zum Beispiel als Journalist, als Journalistin zu sagen, wir haben jetzt gerade eine Debatte um meinetwegen die Flüchtlingswelle. Das ist ja eine Debatte, die jetzt gerade nochmal richtig hochkommt, ne? Diese ganzen Wassermetaphern in dem Framing rund um die Geflüchteten. Wir haben diese Sprachbilder und machen uns doch mal kurz kollektiv deutlich, was diese Sprachbilder bedeuten und was da eigentlich alles drinsteckt. Das ist das eine. Das können Sie durchziehen von der Steuerdebatte über die Umweltdebatte und so weiter. Das heißt, ein Hinterfragen der Frames, die uns diskursiv jeden Tag in die Zeitung flattern, wäre Teil eines journalistischen Auftrags in dem Falle. Das Zweite ist, dass Sie natürlich als Journalist, als Journalistin immer entscheiden müssen, gehe ich auf ein einseitiges Framing oder mache ich mir zumindest die Mühe, zweiseitig die Sache aufzumachen. Entscheide ich mich zum Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe, über die Steuern, Steuerlast und Steuerverantwortung gleichermaßen oft zu nutzen? Das wäre schon eine immense Verbesserung oder ein immenser Anstieg an ideologischer Transparenz auch im Journalismus sozusagen. Allerdings, und das sage ich dazu, die Journalisten können nicht den Job der Politiker machen. Und wenn wir es mit einer demokratischen Streitkultur zu tun haben, die über Jahre hinweg sich darauf eingelassen hat, wichtige politische Themen innerhalb nur eines ideologisch-moralischen Framings immer wieder durchzudiskutieren, dann kann es nicht am Ende des Tages die Aufgabe der Medien sein, das zu korrigieren, zumindest nicht alleine, sondern dann gibt es natürlich eine unglaubliche Bringschuld auf Seiten der Politiker.
Da gibt es also noch einiges zu tun, nicht aber nur eben auch deutlich für Journalistinnen und Journalisten. Vielen Dank also an Elisabeth Wehling für dieses Gespräch.